Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Lieder aus längst vergangenen Zeiten erklingen an diesem Maiabend in der St. Georgskirche auf der Bodenseeinsel Reichenau. Unter dem Titel Laetare Felix Augia, Freue dich, glückliche Aue, feiern gregorianische Gesänge das 1300-jährige Jubiläum der Klosterinsel.
Das Männerchorensemble Schola Maastricht zieht ein mit diesem Lobgesang aus dem 15. Jahrhundert. Er wurde auf der Reichenau komponiert und erinnert an Pirmin, den Gründer des Klosters.
Der Legende nach wird Pirmin, ein Wandermönch, im Jahr 724 aus dem Elsass an den Bodensee gesandt, um dort ein Kloster zu gründen. Er setzt mit einigen Mönchen über zur bisher weitgehend unbewohnten Insel Reichenau. Sie errichten eine kleine Kirche auf der Nordseite der Insel. Zunächst ein recht bescheidener Holzbau. Doch die Kirche entwickelt sich bald zu einer monumentalen Abtei.
Ob die Gründung durch Pirmin genau in diesem Jahr erfolgt, ist bis heute unklar. Fest steht aber, er legt den Grundstein für eine der bedeutendsten Abteien des Mittelalters. Die Reichenau wird zu einem mächtigen europäischen Bildungs- und Wissenszentrum. Könige und Kaiser schicken ihre Söhne zur Ausbildung in dieses Kloster.
Lebendiges Welterbe. 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau. Eine Sendung von Anke Hagedorn.
Die Kirche St. Georg fällt als erstes ins Auge, wenn man über den mit Pappeln bepflanzten Damm auf die Insel Reichenau fährt. Sie steht im Ortsteil Oberzell, inmitten eines Grünkohlfeldes, von dem sich ihre gelbe Fassade deutlich abhebt.
In der Krypta von St. Georg ist ein Schädel aufbewahrt, der das Haupt des heiligen Georg sein soll. Ende des 9. Jahrhunderts in Rom übergibt Papst Formosus das Haupt des Heiligen dem Reichenauer Abt Hatto, so heißt es. Er lässt die Reliquie auf die Reichenau bringen, wo sie ihren Platz in der Krypta der neu errichteten Kirche findet, die auch den Namen des heiligen Georg erhält.
Mit den Reliquien des heiligen Markus sowie der Heiligblut-Reliquie kommen später weitere bedeutende Reliquien auf die Reichenau, was wichtig ist. Denn von ihrem Gründungsheiligen Pirmin besitzt das Kloster keine Reliquien, erzählt der Konstanzer Historiker Harald Derschka.
Und da hatten die Reichenauer Pech. Ihr Gründungsheiliger ist nach 3 Jahren weitergezogen ins Elsass. Später ist er in der Pfalz gestorben, ist in Hornbach bestattet. Also die hatten kein Grab eines Gründungsheiligen. Deshalb haben sie, wie viele karolingerzeitliche Kirchen, sich Reliquien aus Italien beschafft.
Berühmt ist St. Georg heute für die Wandmalereien, die im Innenraum der Kirche zu sehen sind. Das sind 8 Bildfelder, 2 Meter hoch und 4 Meter breit. Jedes zeigt ein Wunder Jesu. Die lateinischen Gesänge des Männerchores nehmen Bezug auf jedes dieser Bilder. Das wichtigste Gemälde zeigt die Erweckung des Lazarus von den Toten. Harald Derschka ist jedes Mal aufs Neue beeindruckt, wenn er im Inneren der Kirche steht.
Reichenau wurde 2000 gesamthaft in das Weltkulturerbe der UNESCO übernommen. Und hier sehen wir eines der stärksten Argumente dafür, eben die Ausmalung des Hauptschiffs der Kirche St. Georg in Oberzell, die in wesentlichen Teilen erhalten ist. Die steht einzigartig da nördlich der Alpen, also eine fast vollständige Kirchenausmalung des 10. Jahrhunderts.
Das Kloster Reichenau ist im Mittelalter ein bedeutendes künstlerisches Zentrum. Die Handschriften aus dem 10. und 11. Jahrhundert, die die Reichenauer Mönche anfertigen und illustrieren, zählen zu den schönsten ihrer Zeit. Die Einbände sind teilweise mit Elfenbeinreliefs und mit Edelsteinen und Perlen verziert. Die filigranen Zeichnungen im Inneren zeigen, welche Qualität die Werke der sogenannten Reichenauer Malschule hatten.
Das gehört zum Besten, was von der mittelalterlichen Buchkunst überliefert ist. Das sind Spitzenwerke, die ins Weltdokumentenerbe der UNESCO aufgenommen wurden. Ungefähr 60 Handschriften hohen Niveaus sind noch erhalten als Reichenauer Arbeiten. Materiell sind das vielleicht, wenn man den Versicherungswert hernehmen würde, die wertvollsten Bücher der Welt.
Doch die Mönche schreiben nicht nur Texte ab. Einige verfassen auch eigene Werke, die weit über die Reichenau hinaus ihre Wirkung entfalten. Äbte wie Abt Berno oder der Mönch Hermann von Reichenau schreiben und sammeln wichtige Texte zu Musik, Astronomie und Mathematik. Hermann komponiert auch selbst. Einige seiner Werke sind erhalten, wie das Martyr Sancta Dei, also Heilige Märtyrerin Gottes aus dem 11. Jahrhundert.
Wallafried Strabo, Abt der Reichenau von 842 bis 849, zählt damals zu den bedeutendsten Dichtern seiner Zeit. Er ist aber auch ein passionierter Botaniker. Der Hortulus, sein Buch über die Pflege der Gärten aus dem Jahr 840, ist die älteste Abhandlung über den Gartenbau, die auf deutschem Boden verfasst und erhalten ist. In 444 lateinischen Versen beschreibt Wallafried Kräuter und andere Nutzpflanzen nach Aussehen, Duft und Geschmack sowie ihrer Verwendung in der Heilkunde. In einem seiner Gedichte führt er den Leser durch den Klostergarten in der Nähe der Abteikirche.
Leuchtend blüht Salbei ganz vorn am Eingang des Gartens. Süß von Geruch, voll wirkender Kräfte und heilsam zu trinken. Manche Gebrechen der Menschen zu heilen, erwies sie sich nützlich. Ewig in grünender Jugend zu stehen, hat sie sich verdient.
Für viele der Heilkräuter beschreibt Wallafried ganz konkrete Anwendungsbereiche.
Auch die Ehre des Fenchels sei hier nicht verschwiegen. Er hebt sich kräftig im Spross und erstreckt zur Seite die Arme der Zweige. Ziemlich süß von Geschmack und süßen Geruches desgleichen, nützen soll er den Augen, wenn Schatten sie trügend befallen.
Für die Versorgung der Mönche auf der Insel, in der Hochzeit der Abtei waren es bis zu 130, reicht der Klostergarten nicht aus. Fleisch, Obst und Gemüse bekommen die Mönche von den Bauern, die auf den Ländereien des Klosters rund um die Insel leben.
Zu seiner Glanzzeit besitzt das Kloster nicht nur in der Bodenseeregion, sondern bis nach Italien Grundeigentum. Dank königlicher Schenkungen.
Im Thurgau, im Hegau, im Inneren Schwabens, entlang der Donau, sogar in Graubünden und am Comersee. Und man darf sich diese Schenkungen jetzt nicht als hochherzige Geschenke von Seiten der Könige vorstellen, sondern das ist ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Bis ins 11. Jahrhundert hinein ziehen die Könige, die ostfränkischen bzw. deutschen Könige, die großen Institutionen ihrer Reichskirche für die Zwecke ihrer Herrschaft heran.
Die Besitztümer des Klosters Reichenau sind für die reisenden Herrscher wichtige Etappenziele. Sie übernachten dort mit ihrem Gefolge, werden bewirtet. Die Könige haben zu dieser Zeit keinen festen Hof. Sie sind viel unterwegs und regieren beim Reisen.
Dank ihrer geografisch günstigen Lage am Rhein und in der Nähe zu den Alpen wird die Reichenau zum wichtigen Knotenpunkt im Reich der Franken.
Die Äbte der Reichenau stehen aber nicht nur im engen Kontakt mit den Regierenden, sie besetzen auch zentrale Machtpositionen. So ist Abt Waldo von Reichenau, der dem Kloster um das Jahr 800 vorsteht, ein enger Vertrauter und Berater Karls des Großen und auch Erzieher Pippins, seines Sohnes.
Auch sein Nachfolger Abt Heito gehört zum Kreis der wichtigsten Berater Kaiser Karls des Großen.
In dieser Zeit entwickelt sich das Kloster Reichenau zu einem bedeutenden politischen und wissenschaftlichen Zentrum. Die Äbte bauen die Bibliothek weiter aus und gründen eine Klosterschule. Der Adel schickt seinen Nachwuchs hierhin zur Ausbildung.
Einige kirchliche Würdenträger nutzen die Reichenau auch als Alterssitz, wie Bischof Egino von Verona. Auch er gehört zu den Vertrauten von Karl dem Großen. Nachdem er mehr oder weniger freiwillig sein Amt niedergelegt hatte, zieht er auf die Bodenseeinsel. Im Ort Niederzell, ganz an der westlichen Spitze der Insel, errichtet er 799 die Peterskirche, erzählt der Historiker Harald Derschka.
Nach seiner Dienstzeit kehrt er eben, aber mit dem Selbstverständnis eines Bischofs, nach Alemannien zurück und baut hier eine Kirche, die in Architektur und Ausstattung die damalige Klosterkirche übertrifft.
Im Umfeld von St. Peter, von St. Georg sowie von drei weiteren Kirchen, die adelige und kirchliche Würdenträger auf der Reichenau errichten, siedeln sich ebenfalls Mönche an. Sie helfen bei den Aufgaben des Klosters.
Die unterstützten etwa das Chorgebet der Mönche und die Seelsorge. Und die gewährleisteten dann auch im 14. und im 15. Jahrhundert, als die Zahl der Mönche zeitweise sehr stark zurückgegangen war, dass das Kloster als geistlicher Organismus weiter funktionierte.
Anfang des 16. Jahrhunderts zeichnet sich ab, dass dem Kloster Reichenau ein Wandel bevorsteht.
Das Kloster besteht weiter, ändert aber seinen Charakter. Also die große Zahl der Mönche, die im frühen Mittelalter ihr Chorgebet leisteten, die nimmt ab, die nimmt sogar stark ab. Das hat mit einer Reichenauer Gewohnheit zu tun, nur adelige Mönche aufzunehmen. Das heißt, zuletzt kommen nur noch Grafen und Freiherren als Anwärter in Betracht und dadurch sinkt das Personal notwendig. Die leben auch nicht mehr wie ihre Vorgänger im frühen Mittelalter in einer Klausur, in einem gemeinschaftlichen Leben, sondern beziehen eigene Höfe rund ums Kloster.
In der Folgezeit wird es für die Reichenau immer schwerer, sich als eigenständige Abtei zu behaupten. Der Bischof von Konstanz bemüht sich wiederholt um die Übernahme des Klosters ins Bistum Konstanz. Diese erfolgt schließlich im Jahr 1540.
Die Konstanzer Bischöfe reformieren das Kloster Reichenau im Sinne des Konzils von Trient und das tut dem Kloster Reichenau eigentlich sehr gut. Von da an leben wieder etwa 12 bis 15 Priestermönche in gesicherten wirtschaftlichen Verhältnissen.
Doch das Verhältnis zwischen der Abtei und dem Bistum bleibt angespannt. Die Bischöfe von Konstanz machen ihren Machtanspruch sehr deutlich.
Bischof Andreas etwa hält sich ganz im Stil eines Renaissancefürsten auf der Insel eine Rotte Jagdhunde. Im Klostergarten lässt er eine Fasanerie bauen. Der Konvent muss für das Futter eines Kamels aufkommen. Für besonderen Ärger sorgt ein Löwe, den der Bischof ebenfalls auf der Reichenau untergebracht hatte. Er entkommt aus seinem Zwinger und tötet das Reitpferd eines Bäckers.
In dieser Situation lassen sich die Mönche auf eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit der Konstanzer Bischofskirche ein, streiten um ihre Unabhängigkeit. Das geht bis vor die Institutionen des Reichs, das geht bis vor den Papst und sie fahren eine Niederlage ein.
Das Kloster wird im Jahr 1757 aufgelöst. 1803 wird es im Rahmen der Säkularisation aufgehoben. Die ehemalige Abtei und ihre Ländereien fallen an das Großherzogtum Baden. Die letzten Mönche verlassen die Insel. Unter Protest.
Ein Mönch ließ sich auf eine Rangelei ein, wurde blutig geschlagen und in die Kutsche gezerrt und weggefahren.
Und so endet die jahrhundertelange Geschichte des Klosters auf der Augia Felix, der glücklichen Aue. Wie Abt Wallerfried Strabo diese besondere Insel genannt hat.
Seit 2001 gibt es wieder Mönche auf der Reichenau und auch ein kleines Kloster. Gegenüber der Kirche St. Peter und Paul im Ortsteil Niederzell steht ein weißgetünchtes Haus mit grünen Fensterläden, erbaut 1725. Es ist das Pfarrhaus der Kirchengemeinde St. Peter und Paul.
Neben der Tür weist ein kleines Messingschild darauf hin. Cella St. Benedikt steht darauf und die Namen der drei Mönche, die dort leben. Pater Hugo Eimann, Pater Stephanos Petzold und Pater Stefan Vorwerk.
Die kleinste Einheit eines Klosters ist die Cella. Und das ist sehr sympathisch. Der Name Cella, weil er schon in den Orten Mittelzell, Oberzell, Niederzell drinsteckt.
Als Stefan Fuhrwerk 1991 erstmals während eines Urlaubs auf die Reichenau kommt, damals studiert er Theologie in Münster, haben seit mehr als 200 Jahren keine Mönche mehr auf der Insel gelebt. Für ihn ist schnell klar, er will an die alte Klostertradition wieder anknüpfen.
Ich war erst einmal auf der Reichenau und habe die Gebäude, die Kirchen besucht und habe gespürt, die Mauern, da strahlt was aus von früher, von der Historie. Und das hat mich nicht mehr losgelassen und das hat mich über Jahre beschäftigt. Und eines Tages habe ich den Schritt gemacht und habe das dem befreundeten ehemaligen Bischof von Münster erst einmal erzählt und der hat es dem Bischof von Freiburg erzählt.
Die beiden Bischöfe unterstützen seinen Vorschlag, wieder Mönche auf der Reichenau anzusiedeln. Am 1. September 2001 lassen sich drei Benediktiner auf der Insel nieder.
Drei Jahre später wird die Zeller St. Benedikt offiziell gegründet. Seit 2010 gehört der Zeller neben Stefan Fuhrwerk auch Hugo Eimann an. 2019 kommt Stephanos Petzold dazu. Alle drei leben nun in einer Wohngemeinschaft im Pfarrhaus. Die drei Benediktiner übernehmen die Gottesdienste in den drei heute noch existierenden Kirchen auf der Reichenau. Zum gemeinsamen Mittagessen im Mönchsrefektorium am Sonntag und an den Feiertagen kommen auch die beiden Benediktiner-Schwestern, die seit 2017 direkt gegenüber dem Pfarrhaus wohnen.
Maria Araceli Escoson und Rochelle Marie Vidal stammen von einem Benediktinerinnenkloster auf den Philippinen und sind auch Teil der Zeller auf der Reichenau, wie Stefan Fuhrwerk erklärt.
Wir machen vieles zusammen. Das ist so eine kleine geschwisterliche Liturgie, die wir zusammen feiern. Und das ist sehr anziehend.
Die drei Tagesgebete gehören fest zum Leben der Mönche und Nonnen auf der Reichenau. Sie werden öffentlich abgehalten. Stefan Fuhrwerk begleitet die gesungenen Psalmen auf einem Psalter. Das ist ein liturgisches Instrument mit einem harfenähnlichen Klang. Ob auf der Reichenau wieder ein großes Kloster entsteht, so wie einst? Stefan Fuhrwerk sagt dazu:
Das ist nicht realistisch, dass wir was Großes werden. Wollen wir auch gar nicht. Ich würde mich freuen, wenn noch ein oder zwei vielleicht mal irgendwie des Weges kommen, die Interesse haben. Die Zukunft unserer Klöster liegt eben nicht mehr in diesen ganz großen Gemeinschaften, weil die werden immer weniger. Die Mitgliederzahlen schrumpfen. Wir sind jetzt so als kleine Zeller auch zukunftsträchtig. Wir werden kleiner, aber nicht unintensiver.
Die Reichenauer selber sind froh, dass es auf ihrer Insel wieder ein Kloster gibt. Denn Tradition ist den Insulanern wichtig. Am deutlichsten ist dies bei den drei inseleigenen Feiertagen zu erleben. Zum Markusfest am 25. April, dem Heiligblutfest im Mai oder Juni und an Maria Himmelfahrt Mitte August ruht die Arbeit auf der Reichenau und alle Kinder haben schulfrei. Das sind wichtige Termine, erzählt Petra Welting, die auf der Reichenau geboren wurde und seit 50 Jahren auf der Insel lebt.
Die Feiertage auf der Insel sind eigentlich alle was Besonderes. Geht, wenn man kann. Das ist halt unsere Tradition, das gehört alles dazu. Meine Eltern sind nicht von hier, aber mir Kinder sind alle von hier gewesen. Und unsere Kinder auch und sind auch alle noch da, keiner fortgegangen. Ich denke, die bleiben auch alle da.
Zu den Festgottesdiensten holen die Insulaner die Reliquienschreine der wichtigsten Heiligen aus der Schatzkammer und tragen sie in Prozessionen über die Insel. Auch mehrere Kinder laufen dabei mit, wie der 10-jährige Levi.
Heute werden halt auch ziemlich viele mitlaufen, weil es ja das Jubiläum ist, ja. Es sind halt die Trompeten und so und die Trommeln und so, ist ja einfach schöne Tradition.
Sie hörten Lebendiges Welterbe. 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau. Eine Sendung von Anke Hagedorn. Es sprachen Katja Liebing, Bernd Trehäuser und Lars Schmidtke. Ton und Technik Lukas Fehling. Regie Michael Wehrhahn. Redaktion Andreas Mein. Produktion Deutschlandfunk 2024.